Steuern hinterziehst, das ist also das Schlimmste, was du machen kannst. Ja.
Wie kommen die Finanzämter dann überhaupt an die Information? Ja, das ist ja das große Fragezeichen.
Tatsächlich aktiv gemeldet von den Börsen ab 2026.
Sodass das dann direkt an die Steuerbehörden übermittelt wird.
Und die Datensets gehen dann an das Bundeszentralamt für Steuern in Deutschland. Dann verteilen die das an die jeweiligen Finanzämter der Länder. Das heißt, sie suchen sich dann aus dem Paket, der hat Binance, ich glaube, 190 Millionen Nutzer.
Von Binance, BitGet, Bybit, OKX und wen auch immer in ganz verschiedenen Formaten verschiedenste Sachen angeliefert und dann noch Millionen Datensätze, die dann harmonisiert werden müssen.
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Werbung. Kurzer Break, bevor es gleich in den Podcast zurückgeht und eine wichtige Info. Diese Folge des Kryptonerds Podcast wird dir präsentiert von Cointracking, dem führenden Krypto-Portfolio-Tracker und Steuerrechner. Mit Cointracking hast du alles im Blick. Verfolge dein Portfolio in Echtzeit, importiere Daten automatisch von über 300 Börsen und Wallets und erstelle deinen Steuerbericht für dein Land. Egal ob Coins, Token, NFTs oder DeFi, Cointracking deckt alles für dich ab. Mit über 1,8 Millionen aktiven Nutzern und über 25.000 Steuerberatern, die die Software nutzen, ist Cointracking der absolute Marktführer im Bereich Kryptosteuern. Teste Cointracking jetzt kostenlos und spare dir den Kryptosteuerstress. Starte mit bis zu 100 Trades kostenlos oder sichere dir über unseren Link 10% Rabatt auf alle Abos lebenslang. Den Link hierzu findest du wie immer in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds, zu einer neuen Folge Krypto-Nerds Experts. Wir haben uns heute wieder einen Experten rausgesucht und da das Thema Krypto und Steuern immer heiß ist und wir auch mal den Blick, ich hätte fast gesagt, über den Teich werfen wollen, aber eher über den Berg, habe ich mir gedacht, lade ich mir den Florian Wimmer, CEO vom Blockpit ein und wir unterhalten uns mal, was in Europa kryptosteuerrelevant ist, aber was es vielleicht auch gerade so in Österreich an Neuigkeiten gibt. Und erstmal herzlich willkommen, lieber Flo, schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, servus Erik, freut mich sehr, dabei zu sein.
Sehr gerne, sehr gerne. Ja, Flo, wir hatten ja auch schon mal eine Folge, aber ich finde so immer wieder regelmäßig mal sprechen, gucken, was es an Neuigkeiten gibt und wie du so den Blick auf Kryptosteuern und was sich dort so im regulatorischen Umfeld auch tut. Einordnest ist natürlich immer spannend, so dass wir verschiedene Perspektiven eigentlich von verschiedenen Experten auch bekommen. Und ich würde sagen, lass uns aber vielleicht noch mal ein bisschen früher anfangen, Flo. Du bist ja relativ all over the place. Ja, du bist überall unterwegs, bist so einer der bekanntesten Köpfe im Bereich von Kryptosteuern. Ich würde sogar sagen, fast in Europa. Hol die Hörerinnen und Hörer einfach mal kurz ab. Wie kam es denn eigentlich ursprünglich so zu der Idee Blockpit und wie habt ihr das Ganze eigentlich angefangen?
Ja, gern. Also wirklich aus der eigenen Problematik raus. Also ich bin jetzt seit 15 in Krypto und so klassisch reingestolpert, Bitcoin mal ein bisschen gekauft und dann Mining-Geräte aufgestellt im Keller. Ja. Mal ausprobieren, dann 2017 Full Trading, alles gemacht, jeden ICO, um 3 Uhr in der Früh aufgestanden, um in die asiatischen Sachen rein zu investieren. Auf der Börse einen Account gemacht, auf der anderen Börse einen Account gemacht und es kam dann tatsächlich in Österreich, das war das Finanzamt immer schon ein bisschen weiter vorne, so ein Brief raus im Juni 2017. Das ist die Kryptobesteuerungsregelung. Jeder Trade bewertet und ich war dann so, keine Chance. Wir versuchten mit Excel Sheets und so zu machen. Einfach möglich. Gab auch keine Software irgendwie, die das wirklich erfassen konnte und wo ich gesagt habe, okay, da weiß ich, das ist rechtlich im Hintergrund auch sauber. Ja, ist keine Blackbox und ich kann mich auf die Ergebnisse verlassen. Ja, und so kam halt die Idee. Also ich habe einen Softwareentwicklungs-Background. Ich hatte ein paar Kollegen aus der Steuerberatung von dem früheren Job und wir haben mal auf 5 Bier uns getroffen und unser Leid geklagt über Krypto und Kryptosteuern. Ja. Und da kam die Idee dann zu Blockbit.
Ja, ja. Es ist ja meistens der Case, dass die Leute sagen, ich habe angefangen, habe selber keine Lösung dafür gefunden, habe dann angefangen, es selbst zu bauen. Ja, das ist tatsächlich so der Klassiker. Aber dann auch zu sagen, mein Leid ist so groß, dass ich was baue,
Das ist ja das eine. Aber dann auch zu sagen, okay, komm, wir bauen eine Company da draus und gehen durch die ganzen Höhen und Tiefen, ja, und durch die ganzen Herausforderungen, die es da draußen gibt, das ist ja nochmal eine komplett andere Komponente. Wie war das für euch? Gerade jetzt, also wenn ich dich anschaue, ich muss sagen, du hast dafür, dass du 2015 schon eingestiegen bist, verdammt wenig graue Haare, ja. Oder du färbst gut, ja.
Meine Frau tupft mir die mal aus. Na, wenn du weißt ja nicht, was du dich einlässt, wenn du eine Firma gründest. Also zumindest nicht, wenn du deine erste Firma gründest. Und damals war es halt einfach so, ich habe nicht nur ich das Problem, sondern meine Freunde brauchen auch eine Lösung. Und irgendwie, wie es dann viele Leute geworden sind, habe ich gesagt, okay, wenn ich das jetzt baue und die nutzen das alle, dann musst du mal Geld dafür verlangen. Mhm. Und so machst du dann eigentlich eine Firma. Ja? Mhm. Wenn du dann Geld verlangst, dann musst du auch ein Vehikel gründen, eine GmbH zum Beispiel. Dann hast du Kosten und dann rutschst du so langsam rein und lernst halt eigentlich wirklich, by doing. Du fährst dann auf Sicht. Mhm. Und natürlich ist im Kryptobereich alles nochmal so 5-fach, 10-fach so volatil wie im normalen Startup-Bereich schon. Aber es ist halt auch eine unglaublich geile Reise. Du lernst so viel, es kommt mir viel, viel länger vor. Höhen und Tiefen, aber das macht sich auch aus, dass die Höhen dann auch schöner sind, wenn die Tiefen tiefer sind.
Mhm. Ja, definitiv. Jetzt ist es tatsächlich so gewesen, damals gab es ja schon andere Anbieter, ja, in dem Segment. War das was, was dich eher motiviert hat oder vielleicht ein bisschen zurückgehalten hat? Weil ist ja immer so die Schwierigkeit, okay, wenn es schon Leute in dem Markt gibt, die auch schon eine gewisse Präsenz haben, wie baut man dann eine Marke dort auch in dem Bereich auf? Was war so da dein und euer Ansatz?
Na, grundsätzlich war es natürlich mal gut zu sehen, es gibt einen Markt. Ja, also das hat schon Sinn, dass man so eine Software baut. Ich habe tatsächlich eben, bevor ich überhaupt die Idee hatte, selbst was zu machen, mal geschaut, was gibt's da draußen und kann ich das verwenden? Und wenn es was Gutes gegeben hätte, wäre es wahrscheinlich heute nicht so weit, dass es Blockbit gibt. Mhm. Ich habe 4 Jahre bei KPMG gearbeitet, eine Wirtschaftsprüfung, Steuerberatungskanzlei. Und da wird einem richtig eingedrillt, so Compliance, ja, also Rechtssicherheit, und das muss halt alles passen. Und wenn du Steuern hinterziehst, das ist also das Schlimmste, was du machen kannst. Ja. Ja, ja. Und das Einzige, was da damals gab, war eine Tech-Software. Ja. Also das hat halt jemand gemacht, der hat einen Tech-Background, der hat ein bisschen Krypto gemacht und hat gesagt, ja, ich erfasse die Daten und dann das passt schon so, first in, first out, und da berechnen wir. Und das war aber bei weitem halt nicht rechtssicher. Und das war irgendwie so der Anspruch, was wir gesagt haben, naja, wir verbinden ein bisschen so Tech und aber auch die Gesamterfahrung aus der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und bauen halt etwas, das halt first and foremost einfach auch die Rechtssicherheit geben muss. Und damit differenzieren wir uns dann auch von den anderen Anbietern draußen. Du kannst ja nie sagen, also es gibt schon jemanden oder es kommt dann noch jemand, wenn der Markt groß genug ist. Das ist ja auch ein gutes Zeichen, aber du brauchst halt immer ein Merkmal oder zumindest eines, ja, wo du sagst, da sind wir besser als alle anderen. Ja. Bei uns war das sicher damals am Anfang einfach das Thema, wir sind die wirklich diese Rechtssicherheit geben, dass du auch ruhig schlafen kannst.
Ja. Jetzt hast du gesagt, du hast damals gerade auch 2017 sehr, sehr viel gemacht. Es war ja auch eine heiße Zeit. Wilder Westen, ICOs, ja, alles irgendwie, was ein Computer in die Hand nehmen konnte, hat ein ICO gemacht. als ihr da gestartet seid oder du gestartet bist, was würdest du sagen, was hat sich da so in der Krypto-Szene seitdem verändert?
Boah, du, fast alles. Ja. Also das Wilder Westen, wie du richtig sagst, man hat halt einfach ohne überhaupt an das ganze Rechtliche zu denken mal gemacht. Das war halt wie ein Spiel eigentlich, ja, wie ein Casino ein bisschen. Und das ist sicher die größte Änderung jetzt auch auf unser Business bezogen. Es hat sich einfach regulatorisch sehr viel getan. Natürlich hat sich auch technisch sehr viel getan. Wir hatten halt damals, die ersten Smart Contracts waren halt Token, ja, und da war halt irgendeine Versprechung dahinter, aber auch keine Rechtsgrundlage, und alle haben geglaubt, das ist das nächste Amazon, und wenn du einen Token früh kaufst, dann wirst du super reich werden in kürzester Zeit. Und dann kam halt DeFi, ja, und halt wirklich auch Finanzprodukte, und man hat halt schon immer auch ein bisschen dann mehr in die Richtung, wir bauen eigentlich das, was es gibt, traditionell in der Wirtschaft, halt dezentral nach, was ja auch voll Sinn macht. Ja, du musst ja nicht alles neu erfinden, aber die Technologie ist halt neu. Und da sind wir schon, da haben wir schon einen großen Fortschritt gemacht, der jetzt darin gemündet hat, dass man halt sagt, der regulatorische Rahmen ist da, technisch ist es soweit, dass auch große Institutionen das benutzen können. Und das ist schon ein Riesenschritt. Das ist eigentlich nicht mehr vergleichbar mit dem, was es früher gab. Vielleicht die Meme-Coins sind noch das am ehesten, was hinkommt, ja, an 2017.
Ja. Also ich glaube auch, dass gerade, wir sprechen später nochmal ein bisschen über regulatorische Themen, weil die super relevant werden, jetzt gerade auch ab 2026. Einiges, das in Kraft tritt und was, glaube ich, vieles nochmal da draußen durchschütteln wird. Ja. Aber ich finde, der ganze Sektor ist natürlich auch erwachsener geworden. Nichtsdestotrotz haben Einsteiger, aber trotzdem immer wieder die gleichen Herausforderungen. Ja, wie finde ich jetzt saubere Projekte? Wie kann ich mich langfristig gut investieren? Ja, und wie unterscheide ich die Guten von den Bösen? Ja, in Anführungsstrichen. Ich glaube, das Problem ist, egal in welchem Jahr man in Krypto einsteigt, für alle Beginner immer wieder das Gleiche. Ja, es ist nur die Frage, wie viele Projekte da draußen gibt es, die wirklich gut zu investieren sind oder nicht. Wenn du deine Freunde oder Verwandte dich fragen, was sagst du denen dann, ohne dass das jetzt hier Financial Advice ist?
Ich sage immer nur Financial Advice, ja, und es ist riskanter, keine Bitcoin zu halten, als Bitcoin zu halten. Und alles andere sind Startup-Aktien mit sehr, sehr, sehr hohem Risiko. Kann aufgehen, kann nicht aufgehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht aufgeht, ist sehr hoch. Mhm. Informiert euch, macht eure Recherche. Es gibt inzwischen schon einiges mehr Material da draußen, auch in Richtung Education, ja, als damals. Und ja, kauft nicht, was irgendjemand sagt. Es gibt schon überall so Red Flags, ja, so ja. Rendite, Versprechungen und solche Sachen. Da gibt's auch viele gute Blogartikel da draußen, wo man aber sagt, ja, wenn eins von diesen fünf Sachen da irgendwie drin steckt, dann Finger weg. Aber grundsätzlich natürlich ganz wichtig, einfach Risikomanagement. Man muss sich immer bewusst sein, there is no free lunch, ja, und alles ist immer, jeder Return ist mit einem gewissen Risiko verbunden.
Ja, definitiv. Jetzt hatten wir letztens, bin ich über eine Sache gestolpert, die 12-monatige Haltefrist in Deutschland. Das ist ja gerade ein ganz heißes Thema und vor einiger Zeit gab es jetzt also wenn die Folge hier rauskommt, ist es schon einige Zeit her, deswegen sage ich das jetzt so. Wir nehmen heute, um Transparenz hier reinzubringen, am 21.10. auf und es gab eine Anhörung im Bundestag, wo das Thema zur Debatte stand. Und jetzt war ich vor einiger Zeit auch in Berlin und habe mich mit einem Politiker darüber unterhalten, der im Finanzausschuss ist und der hat gesagt, heikles Thema, das ist noch nicht vom Tisch, also das Ganze kann auch kippen und das ist natürlich etwas, was in Deutschland ein super privilegiertes Thema ist, ja, und super Vorteil für den Standort Deutschland und für die Anleger dort, die in Krypto investieren und länger halten. Wie siehst du das? Ich weiß, dass der Co-Pierre das Ganze auch so ein bisschen mit Material von euch unterfüttert hat, in dem, was ich gelesen habe. Ich habe die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, aber er hat so ein Stück weit argumentiert, dass natürlich die Haltefrist ein sehr privilegiertes, sagen wir mal, Goodie für die reichsten Kryptoanleger in Deutschland ist. Ja, das war so ein bisschen die Diskussionsgrundlage.
Na, wir haben ja eine Studie rausgebracht, der deutsche Krypto-Steuerguide, ja, mit vielen Daten, die wir haben, pseudonym, ja, über unsere Nutzer auch. Und da kam mal raus, 2/3 der realisierten Gewinne letztes Jahr waren steuerfrei. Ja. Aber das ist ja auch genau dieser Trade-off, du hast dann extrem hohe Steuerraten, wenn du unterjährig tradest und dafür halt keine, wenn du es über ein Jahr hältst. Und das ist ja auch eigentlich eine gute Sache, langfristig anlegen. Daher, aus meiner Sicht ist nicht die Datengrundlage, sagt, das ist schlecht und wir können mehr Geld machen, indem wir halt das abschaffen. Aber wenn du es abschaffst, ich glaube, dann musst du schon in Richtung auch österreichische Regulatorik geben. Wir haben ja genau das gemacht, 2022 von deutschem Modell auf ein anderes Modell gewechselt und sind jetzt in der Kapitalertragsteuer. Mhm. Dann bist du halt gleich nochmal in Deutschland bei 25% statt jetzt halt bis zu 45%. Dafür ist natürlich alles steuerpflichtig und hast keine Haltefrist mehr. Aber im Endeffekt wirst du gar nicht so viel mehr an Steuereinnahmen rausbekommen, glaube ich. Mhm. Ist natürlich frei zugänglich und jeder nimmt sich Daten. Und wie es in der Politik halt ist, ja, lobbyiert halt für seine Meinung. Und wir wissen ja, dass verschiedene Fraktionen dann auch einfach dem ganzen Thema Steuern, Unternehmertum unterschiedlich entgegenstehen. Ich weiß auch, es wird von vielen Richtungen in verschiedenen Sachen lobbyiert, auch in Deutschland, auch zum Beispiel die österreichische Rechtslage zu übernehmen. Steuerabzug, Steuereinfachheit, wie man dann oft einmal aus meiner Sicht fälschlicherweise sagt, weil das macht es eigentlich nur noch komplizierter in Krypto. Absetzen der Jahresfrist, verlängern der Jahresfrist. Es ist halt wirklich so, wer setzt sich dann durch? Es kommt darauf an, wer ist politisch an der Macht, ja, wer lobbyiert am besten. Und das kann sich sehr, sehr schnell wenden, was dann präferiert wird. Zum Glück geht es nicht über Nacht. Ja, also rückwirkend kann man sowas nicht machen. Und ich denke, wir werden es natürlich rechtzeitig mitbekommen, wenn sich da was auch konkreter festigt. Jetzt sieht es mal so aus, als würde es bleiben bei der aktuellen Rechtslage. Aber ja, wie gesagt, also keine Garantie.
Ja, das vielleicht nochmal ganz kurz. Also in Österreich ist es eigentlich genauso wie dann bei Aktien. Ja, es ist genauso bei Krypto geregelt, dass du, wenn du was kaufst, verkaufst, Gewinn realisierst, deine 25% drauf zahlst. Und so wäre das eigentlich in einem zukünftigen Szenario, wenn die 12-Monats-Haltefrist sozusagen abgeschafft werden würde.
Möglicherweise, ja. Also es gibt ja verschiedenste Steuerklassen und aktuell ist in Deutschland ja in den Spekulationsgeschäften und da bist du im Einkommensteuersatz und das hat diese einjährige Haltefrist. So war das auch in Österreich, eigentlich auch Spekulationsgeschäfte oder private Veräußerungsgeschäfte, wie es heißt. Und jetzt sind wir in der Kapitalertragsteuer und da hast du halt die Jahresfrist nicht, aber einen anderen Steuersatz.
Ja, genau.
Ist aber nicht natürlich nicht ganz, das ist einfach so deklariert. Es gibt natürlich viele, viele auch Probleme mit dieser Regelung, die einfach Krypto nicht berücksichtigt. Ja, was technologisch möglich ist, was man tut, wenn man verschiebt von Börse zu Börse, nicht auf einheimischen Börsen tradet, sondern ausländischen, im DeFi ist, dann kann natürlich auch keiner die Steuer abziehen. Das ist ja das, was man eigentlich machen wollte, ist, dass er automatisch an die Börsen die Steuer für dich abziehen, wie man es bei Aktien auch gewöhnt ist. Das funktioniert halt in Krypto in wenigsten Fällen wirklich 100% so vollautomatisiert.
Also wie, genau, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel und auch fast eine gute Überleitung zu den regulatorischen Themen, die so auf uns zukommen. Vielleicht noch da kurz zu bleiben. Wie funktioniert es denn gerade in Österreich mit zentralisierten Börsen? Also sowas wie ein Bitpanda, da wird das höchstwahrscheinlich total durchreguliert sein und prozessiert sein, dass es dort einen Standard für gibt, sodass das dann direkt an die Steuerbehörden übermittelt wird. Ja, jetzt kommt DAG 8 demnächst und lass uns da vielleicht mal den Übergang schaffen. Wie kann ich mir das überhaupt dann praktisch vorstellen, als jemand, der mit Krypto handelt? Wie kommen die Finanzämter dann überhaupt an die Information? Also sie haben Zugang dazu und können die Daten abrufen, so wie ich es verstanden habe. Aber was machen sie überhaupt mit der Flut an Daten? Ja, das ist ja das große Fragezeichen.
Also sie rufen die Daten gar nicht ab, die werden tatsächlich aktiv gemeldet von den Börsen ab 2026. Das heißt, für das Steuerjahr 2026 werden die Transaktionen und auch die Steuerdaten und personalisierten Daten, die man bei Börsen hat, und das ist wirklich so ziemlich bei jeder Börse, also es sind über 70 Länder, die sich diesem angeschlossen haben, werden berichtet an die Finanzbehörden. Also ich nehme ein gutes Beispiel, Binance, weil Binance so ein Sonderfall ist, haben noch keine Mika-Lizenz, haben aber eine Frankreich-Lizenz. Ja? Ja, genau. Und Frankreich ist eines dieser Länder, die halt von den 70 sich angeschlossen haben. Das ist auch die USA dabei, Japan, Korea, auch diese Inselstaaten, ja, Cayman Islands, Panama, die da alle dabei sind. Und jetzt bist du als Deutscher, ja, Kunde bei Binance. Mhm. Und denkst du mal, naja, die haben in Deutschland gar keine Lizenz, kein Thema. Dadurch, dass jetzt aber dieses DAG 8 kommt, muss Binance an die französischen Behörden die Daten aller Nutzer berichten und die verteilen das dann auf alle Finanzämter. Die suchen
aller aus, was Nutzer?
Aller weltweiten Nutzer, ja, an die französischen Behörden und dann verteilen die das an die jeweiligen Finanzämter der Länder. Das heißt, die suchen sich dann aus dem Paket, was hat Binance, ich glaube 190 Millionen Nutzer, was sie so sagen, ja, die Deutschen raus und das sind halt mal so 5-6 Millionen, sag ich mal, und die Datensets gehen dann an das Bundeszentralamt für Steuern in Deutschland und dort wird es dann verteilt auf die Finanzämter der jeweiligen Bundesländer. Und die sehen sich das dann im Detail an. Ist natürlich so, Millionen von Datensätzen, das geht nicht so schnell, die Ressourcen sind auch ein bisschen beschränkt, da geht man dann wahrscheinlich so durch, mal was sind denn so die größten Fische und arbeitet sich von oben nach unten durch.
Ja, ja, ja. Okay, ja, spannend, weil ich glaube, das ist auch ein Thema, was vielen nicht bewusst ist. Und wir haben aber in den letzten Folgen, ich glaube, wir haben auch das letzte Mal schon darüber gesprochen, aber es rückt jetzt näher, ja, und den Leuten wird es bewusster. Und ich glaube, umso wichtiger ist es da einfach seine Hausaufgaben als Investor oder Sparer sozusagen zu machen und diese Themen aufzuräumen, bevor es sozusagen irgendwann an der Tür klopft und gesagt wird, hey, Freunde, wie schaut's denn aus? Wir haben von Binance Infos. Jetzt wird's
unangenehm. Ja, und es ist ja auch jetzt schon, Deutschland ist ja da generell weit vorne. Bitcoin.de hatten wir jetzt gerade die zweite Welle an Daten, die übermittelt wurden. Bei bestimmten Bundesländern in Deutschland sind da sehr hartnäckig und dahinter. Und da geht's dann nicht nur an die Daten going forward, sondern eben auch an die Daten der letzten 10 Jahre zum Beispiel. Ja. Also die Kombination dann aus DAG 8 und Sammelauskunft ersuchen. Mit DAG 8 wissen die mal, wer hat denn überhaupt einen Account. Ja, das ist mal so das Wichtigste. Dann eine Liste aus 6 Millionen Deutsche, die halt irgendwo auf der Kryptobörse einen Account haben. Mhm. Damit bist du schon mal geflaggt, ist ein Kryptonutzer. Ja.
Ja, ja.
Und dann halt ins Detail reinzugehen, in die Daten und dann auch weitere Daten anzufordern von Börsen und auch der Vergangenheit angehörig. Das ist dann der nächste Schritt.
Ja.
Und wenn dann die Finanzdaten hat, du selbst aber nicht, weil du dich nie gekümmert hast um die Dokumentation, dann hast du halt ein Problem.
Ne? Ja, definitiv. Aber wie würdest du die Zusammenarbeit dann in Zukunft zwischen Plattformen, Finanzämtern und Tools wie Blockpit, also wie kann man sich das vorstellen als User?
Naja, ich glaube, die große Kunst liegt darin, irgendwie einen Standard zu schaffen, ja, damit das auch ein bisschen effizient ist. Jetzt haben wir DAG 8 Carve, das technologisch nicht 100% gesagt, wie muss das transferiert werden. Da gibt es auch schon ein paar Anbieter da draußen, also traditionellen Finanzwelt, aber auch Kryptoanbieter, die da jetzt versuchen, so eine Lösung zu machen, Schnittstelle zwischen den Börsen und dem Finanzamt. Hoffentlich in allen Ländern, damit die Daten, die dann auch ankommen im Finanzamt, alle dasselbe Format haben.
Ja.
So, dann müssen die diese Daten natürlich auch irgendwie abgleichen. Die brauchen dann Bewertungsmethoden. Ja, historische Daten jeder Kryptoassets zum Zeitpunkt X, ja, im Stundentakt zum Beispiel. Ja. Und auch da ist natürlich gut, wenn man dann irgendeinen Standard hat. Ja, oder was ist denn jetzt der Coin BTC? Oder BEST, glaube ich, ist ein gutes Beispiel. Der Bitpanda Ecosystem Token, da gibt es 10 verschiedene Coins, die heißen BEST, B-E-S-T. Ja, die Ticker sind ja nicht eindeutig.
Ja.
Und das dann zuzuordnen, welcher Smart Contract auf all den Chains und auf welcher Börse ist denn derselbe Token.
Ja.
Und das braucht diesen Standard, das muss sich etablieren. Und dann schaffen wir es hoffentlich, dass es eben dann auch wir als Krypto-Steuertool für den Endnutzer ja, dieselben Standards nutzen wie das Finanzamt für den Abgleich und dadurch dann auch sehr, sehr einfach diese Reports super schnell durchgewunken werden können, wenn man sagt, man hält sich an diesen Standard.
Ja. Ja.
Und ich hoffe, dass wir da hinkommen. Wir arbeiten da auch sehr stark dran. Wir arbeiten auch mit den Behörden zusammen, eben zu sagen, technologisch, ja, das ist möglich, das ist nicht möglich. Bitte beachtet das, ja, weil wenn ihr das jetzt wieder anders macht, dann ist wieder super viel Arbeit für alle anderen und jeder hängt in der Finanzprüfung drin und das dauert ja ewig, kostet viel Geld und viel Zeit.
Ja, also gerade wenn man sich anschaut, wie unterschiedlich Daten von verschiedenen Plattformen ankommen, ist das ja schon mal das erste Thema. Das ist ja was ihr sozusagen als Plattform schon mal harmonisiert, Daten, ja, das macht schon mal einfacher. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das Finanzamt bekommt von Binance, BitGet, Bybit, OKX und wen auch immer in ganz verschiedenen Formaten verschiedenste Sachen angeliefert und dann noch Millionen Datensätze, die dann harmonisiert werden müssen, stelle ich mir schwierig vor. Ja.
Ist so. Aber auch hier gibt es auch Software, ja, die dann nutzen natürlich. Und idealerweise ist es eine standardisierte Software, die sowohl wir als Endkonsumenten Produkt nutzen, als auch die Finanzbehörden dann für diese Datenstandardisierung. Und dann lässt sich das ziemlich einfach und effizient abgleichen.
Und meinst du, da wird es dann in Zukunft gerade bei den zentralisierten Börsen sowas, so ein automatisches Steuerreporting dann geben wie bei den Banken aktuell schon? Oder wo geht da die Reise hin?
Ja, natürlich müssen sie schon auch im Report ausweisen. Also wenn sie das melden an die Behörden, müssen sie dir auch das melden, was sie gemeldet haben. Das wird aber kein Steuerbericht sein, denn dieses DAG 8 Reporting muss ja keine Steuerberechnung sein. Das heißt, die reporten ja nur die Transaktionsdaten und das auch nicht jede einzelne Transaktion, sondern akkumuliert pro Transaktionstyp, pro Asset, pro Jahr. Das heißt, wenn du Staking Reward bekommst zum Beispiel, dann nicht jede einzelne Zeile, jede Ausschüttung täglich, sondern sowas ist im Jahr zugeflossen an BNB zum Beispiel. Ne? Darauf basierend kann man jetzt die Steuer nicht berechnen, weil das nicht vollständig jede einzelne Transaktion ist. Dann gibt's halt wieder diese Nachfragen. Ja? Also automatisiertes Reporting glaube ich nicht, auch weil natürlich viele Crypto-Traders nicht auf einer Börse unterwegs sind, sondern dann eventuell Hardware-Wallet, DeFi, Self-Custody und dann hast du ja immer diese Zuflüsse, Abflüsse, wo du nicht weißt, ist das jetzt eine Veräußerung gewesen oder habe ich es nur verschoben von einer Wallet auf eine andere.
Ja.
Und dadurch auch sehr schwierig für die dann irgendwie Steuerreporting korrekt auszuweisen und bevor sie es nicht korrekt machen, machen sie es lieber gar nicht. Ne?
Ja, genau. Das ist so auch eine der Fragen, was würdest du sagen, was sind so die größten oder häufigsten Steuerfehler, die Kryptoanleger aktuell immer noch machen, obwohl es jetzt auch echt viel Aufklärung, viele Podcasts, viele Themen dazu gibt. Was würdest du da sagen?
Ja, Nummer eins, glaube ich, immer noch einfach zu lange warten mit der Dokumentation. Ja, desto länger man wartet, desto schwieriger, die Daten noch wieder zu bekommen, zu wissen, was hat man denn damals gemacht. Ich glaube, gerade in Deutschland ein Riesenfehler, auch noch diese Haltefristen trotzdem zu übersehen. Ja, man weiß zwar, wenn ich etwas lange halte, wird es steuerfrei. Aber was vielen nicht bewusst ist, auch Verluste können dann nicht mehr geltend gemacht werden.
Ja.
Ja, also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wirklich zocke mit Memecoins und das geht halt 99% runter, dann sage ich, okay, Pech gehabt. Aber ich könnte das ja auch noch realisieren und meine Verluste dann vorzutragen, gegenzurechnen. Aber das kann ich halt nicht mehr, wenn ich über ein Jahr gewartet habe. Und solche Sachen, das ist auch noch so ein Riesenfehler. Bestände auch vermischen. Ja, also wirklich zu sagen, ich habe jetzt das, was über ein Jahr ist und was, was nicht über ein Jahr ist, und dann vermische ich das und dann weiß ich nicht mehr, was hatte ich schon länger. First in, first out. Und verkaufe vielleicht das Falsche. Verkaufe vielleicht dann doch das Steuerfreie, obwohl ich ein anderes hätte, wo ich im Verlust wäre. Was halt geschickter wäre. Ich glaube, das sind so die größten Fehler. Deadlines natürlich nicht übersehen. Ja, Steuererklärungsdeadlines, sonst bist du gleich mal im Zinszahlen auf deine. Ja, also ich glaube, das sind so die gewöhnlichsten Dinge, die wir so sehen. Was man wissen muss, und das ist halt leider etwas, das kann man jetzt nicht überall wissen, aber die Börsen bereiten dann oft mal die Daten auch nicht drauf für eine gewisse Vergangenheit. Ja, du kannst halt maximal so 3 Monate zurückgehen oder ein Jahr zurückgehen.
Ja, maximal.
Und dann importieren die das halt in so eine Steuersoftware und wundern sich, warum halt dann irgendwie was Negatives rauskommt. Blockbit schreit da eh sofort, ja, wenn du sagst, ein Bitcoin zugeflossen, 2 abgeflossen, minus 1 Bitcoin steht jetzt, das geht halt nicht.
Ja.
Dann fehlen da vergangene Daten, und da muss man sich auch bewusst sein, dass man sich leider nicht darauf verlassen kann, dass diese externen Datenquellen immer alle 100% sauber sind, weil das sind sie nicht.
Ja, gerade auch, wenn irgendein Service mal irgendwo abraucht, ja, oder nicht mehr verfügbar ist. Also von daher, was würdest du da sagen? Was ist so deine private Taktik, da einmal im Monat Daten ziehen oder einmal im Quartal, oder dass man zumindest backup-mäßig die Daten als CSV oder Excel-Sheet irgendwo zur Verfügung hat?
Naja, meine Taktik, also Blockbit macht ja einen täglichen Datensync, ja. Wenn du die Plus-Subscription hast, dann synkt das einfach immer rein. Ja, und bei uns ist das natürlich auch sicher. Was ich trotzdem mache, ist einmal im Monat reinzuschauen, was habe ich denn jetzt so reingesynkt, ja. Gerade wenn ich bin sehr viel im DeFi unterwegs. Und da ist es halt so, dass natürlich, wenn neue Smart Contracts kommen, neue Protokolle, dass das die Software nicht immer eindeutig klassifizieren kann, was ist denn da wirtschaftlich passiert. War das jetzt Lending, Interest, Staking, irgendein Gaming, ja. Dass ich dann reinschaue und sage, das klassifiziere ich noch manuell, ja, das war ein Airdrop oder das war halt irgendwie ein Reward von einem Game, Play-to-Earn-Game. Je länger man wartet, desto schwieriger wird sich zu erinnern, was man gemacht hat. Also es sind 5 Minuten Aufwand, da gehe ich kurz rein, schaue, was sind so die Zuflüsse, Abflüsse, die nicht klar gelabelt sind, und dann weiß ich es noch und dann label ich die schnell und dann habe ich am Ende des Jahres alles sauber.
Ja, okay. Aber das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Daten komme, die ich sozusagen mitbringe oder irgendwo abgespeichert habe und jetzt anfangen möchte, das Ganze sauber zu machen, dann kann ich bei euch easy hochladen und dann quasi per API meine Exchanges anschließen, die verfügbar sind bei euch, und dann kriege ich sozusagen einen akkumulierten, aufgeräumten Blick über das, was ich so die letzten Jahre gemacht habe, wenn ich das vorher schon gespeichert habe.
Genau, ja, das auf jeden Fall, wenn du selber gespeichert hast. Teilweise natürlich, wenn es Daten, also Börsen gibt, die es nicht mehr gibt. Mt. Gox zum Beispiel, wenn du ganz früh dabei warst, und das hat manuelle Aufzeichnungen in deinem Excel-Format, dann musst du die halt in unser Format reinbringen, ja, einfach umwandeln, wie die Zeilenbeschreibungen sind, dann kannst du das auch uploaden. Für alles andere, ja, empfehle ich natürlich, über eine API-Schnittstelle das reinzuholen und dann vielleicht mit manuellen Aufzeichnungen abzugleichen, ob das eh auch wirklich übereinstimmt. Weil dann hast du natürlich fortlaufend einfach auch diesen Daily Sync, der da immer wieder alle Daten reinholt, und dann musst du es nicht manuell nachtragen.
Wie ist das in der Praxis? Wie siehst du das gerade, auch User, die sagen, oh shit, jetzt bin ich heute aufgewacht und mir ist aufgefallen, ich muss es machen, und jetzt gibt es halt nicht mehr die Möglichkeiten, auf diese Daten eventuell zuzugreifen bei den Börsen. Was ist da so das Best Practice dann?
Also Best Practice würde ich sagen, ist, du arbeitest dich von Tag heute zurück, ja, bindest mal alles ein, was du jetzt noch nutzt, wo du jetzt noch Assets liegen hast, und schaust mal, wo hast du offene Enden, ja, wo gab es dann mal eine Einzahlung auf die Börse, wo kam die her, und gehst halt so weit zurück, bis du so gut wie möglich das wieder hergestellt hast, und irgendwann kommst du mal drauf, da hattest du irgendwann einen Transfer von Bittrex zum Beispiel, ja, 2017, große Börse, aber gibt's halt nicht mehr.
Ja.
Dann musst du das nach bestem Wissen und Gewissen darstellen, das muss halt einfach auch mathematisch Sinn ergeben, du darfst halt nicht in Minusbereiche kommen oder so.
Ja.
Und idealerweise, wenn es um größere Beträge geht, auch ein Steuerberater dann mit einem Begleitschreiben, geht er dann oft einmal um viele Jahre, die du nachholst, wo du die Deadline schon versäumt hast, dann eine Offenlegung machen, unbedingt mit einem Steuerberater an der Seite. Wir haben auch viele Leute, die buchen dann einfach bei uns Full Service, ja, da sind dann auch Experten im Hintergrund, die machen das laufend, ja, die helfen dir dann, die Daten reinzubekommen und das zu plausibilisieren, ja, was halt nicht mehr machbar ist. Also wenn du die Daten nicht bekommst, bekommst du das Finanzamt sehr wahrscheinlich auch nicht mehr, vor allem so 2020 vorwärts, ja. Aber es muss halt trotzdem Sinn machen, weil wenn du da irgendwelche Negativbestände dann rausbekommst, dann schreien die trotzdem auf.
Ja. Und für die Leute, die euch jetzt da draußen noch nicht so gut kennen, wie groß seid ihr? Wie kann ich mir das vorstellen? Company-mäßig seid aus Wien, ne? Oder?
Nee, wir sind aus Linz. Also eben auch da näher, fast näher in München als in Wien. Ja, also genau dazwischen eigentlich. Ja, wie groß sind wir? Wir sind knapp über 30 Mitarbeiter. Mhm. Das auch schon seit langem super, super gut eingespieltes Team. Alle Junior-Rollen haben wir gar keine mehr. Das macht jetzt alles schon AI bei uns. Ja, knapp eine 500.000 Nutzer, hauptsächlich aus dem Dachbereich, sind aber in 10 Ländern aktiv, hauptsächlich in Europa, also wirklich schwerer Fokus auf Europa. Haben auch tatsächlich Behördenverträge in mehreren Ländern, wo wir das Ganze auditieren lassen von der Behörde, dass es auch immer passt und regelmäßig gecheckt wird. Auch wieder Compliance-First-Ansatz. Arbeiten mit sehr vielen Börsen auch zusammen, ja, also gerade Europa, so Bitwavo, Bitpanda sind exklusive Partner für uns seit vielen Jahren. Da sehen wir auch, dass da wirklich sehr viel Synergien ist. Ja, die wollen sich halt um das Steuerthema nicht kümmern. Wir versuchen mit denen die Integrationen und die APIs so gut wie möglich zu pflegen, damit das auch passt. Ja, das sind eigentlich so die Kennzahlen, wenn es um unsere Größe geht. Ja. Okay. Wir haben auch eine deutsche Tochter. Ja, wir haben auch zwei Mitbewerber akquiriert in der Vergangenheit. CryptoTax und Cointing, ja, kennt man vielleicht noch. Ja. Die haben es in den letzten Bärenmärkten dann nicht geschafft, aber wir haben den Nutzern quasi eine neue Heimat gegeben und haben da auch noch die Gesellschaften in Deutschland und der Schweiz und auch die Gründer teilweise übernommen ins Blockbit-Team.
Jetzt hast du eben gerade schon gesagt, Junior-Rollen gibt's gar nicht mehr. KI ist da schon sehr, sehr stark in place, macht natürlich auch total Sinn. Was würdest du sagen, gerade so in der Steueranalyse und im Compliance-Bereich, Thema KI, welche Rolle wird das spielen? Vielleicht jetzt dann auch in so Lösungen wie Blockbit?
Ja, Riesenrolle. Also ich glaube, es wird überall eine Riesenrolle spielen. Aber gerade im Bereich Compliance ist es noch sehr, sehr schwierig. Also wir wissen alle, KIs halluzinieren noch gerne. Ja. Und das geht halt gar nicht. Also wenn es wirklich um Datensicherheit geht und Datenintegrität geht, dann kannst du nicht eine KI einsetzen. Das musst du wirklich spezifisch ausweisen. Das ist KI im Hintergrund. Es gibt natürlich ein paar super, super spannende Use Cases für KI. Will ich jetzt nicht so viel sagen, weil das ist ja fast schon ein bisschen Geschäftsgeheimnis. Ja. Wir haben tatsächlich ein Research Department, das sich einfach ansieht, was sind so die Use Cases mit KI, die wirklich gut funktionieren, wirklich ein Game Changer wären für all das, was wir haben. Da geht es natürlich hauptsächlich um Daten, Datenqualität, Datenimporte, auch Smart Contracts und Klassifizierungen und On-Chain-Data und wirtschaftliche Klassifizierungen in verschiedensten Ländern. Da wird noch extrem viel per Hand gemacht, weil du es einfach musst. Ja. Also du musst zum Beispiel jeden Smart Contract ansehen, was passiert denn da? Und dann eigentlich noch pro Ländergesetz. Hä? Mhm. Und wenn du das schaffst, halt irgendwie zu automatisieren, das wäre schon ein super Game Changer.
Ja, definitiv mega. Was ist so gerade in der Pipeline, was du vielleicht schon so ein Stück weit an Partnerschaften, an denen ihr gerade arbeitet oder an Themen und Topics, die ihr gerade so vielleicht auch kurz vorm Release habt, was ist was du mit den Usern hier schon mal so ein bisschen Peak Sneak machen kann?
Ja, also es kommt einiges dieses Jahr noch, ja, kann ich sagen. Ein paar Sachen darf ich noch gar nicht reden. Ja. Es sind noch natürlich NDAs und solche Sachen.
Bist du der CEO, du darfst doch.
Das kommt nicht so gut. Eine Sache kann ich auf jeden Fall sagen, was in Kürze kommt, ist ein Mittelherkunftsnachweis. Also Blockbit hat ja viele, viele Daten und das ist für die Steuerberechnung natürlich essentiell, dass du deine gesamte Historie hast, von der allerersten Einzahlung bis zum aktuellen Portfolio. Ich habe es aber persönlich schon sehr oft erlebt und viele wahrscheinlich draußen auch, du cashst mal 10.000 Euro plus aus zu deiner Bank und dann kommt so, wo kommt das her? Was? Krypto? Oh, geht gar nicht, bitte warten. Und dann mal ein halbes Jahr vergeht, bis du deine Funds bekommst. Ja? Oder du transferierst halt irgendwie von der Börse auf eine reguliertere Börse, also irgendwo von weniger reguliert, deine Bitcoin rüber. Und das ist halt irgendwie auch ein fünfstelliger Betrag. Mittelherkunftsnachweis. Ja, wird immer wieder gefragt, ist dann oftmals so ein Ping-Pong zwischen Support und hin und her und Screenshots und vielleicht Videos und Einkunftsnachweis. Und das Tolle ist, bei uns hast du halt wirklich diese ganzen Daten dann, wenn du es gut gepflegt hast, schon drin. Wir wissen von der Integrität her, das kommt direkt von der Blockchain, das kommt direkt von der API, da ist das teilweise einfach fälschungssicher. Ja. Und wir können dann eigentlich wirklich auf jede Transaktion sagen, wo genau kommt das her? Ja, wie hat sich das zusammengesetzt? Und das ist ein riesengroßes Putzdetail. Ja, es ist nie der gesamte Mittelherkunftsnachweis, ja, weil Einkommensquellen und Lohnzettel und so vielleicht dann auch noch gebraucht wird, aber ist schon ein Riesenteil auch zu sagen, okay, ich will wissen, wo die Mittel herkommen. Ja, das war nicht irgendwie shady, sondern das war halt Gewinne, ja, oder Mining-Erträge, Staking-Erträge, whatever. Ja. Und das wirst du bei uns dann auch, ja, November, kommen wir das kommen, auch exportieren können. Mhm. Also neben dem Steuerbericht dann auch der Mittelherkunftsnachweis. Und da bin ich schon super hyped drauf, weil ich brauche das sicher 5-6 Mal im Jahr.
Ja. Genau. Aber ist das was, wo du jetzt sagst, dass die Banken da mittlerweile schon mit, weil das ist immer wie ein Thema, dass gesagt wird, so, hey, welche Banken sind kryptofreundlich, mir wurde das Konto gesperrt, etc. pp. Ich finde, das hat auch immer wieder was damit zu tun, dass viele Leute nicht wissen, richtig mit ihrer Bank oder ihrem Bankberater sowas zu avisieren und da schon mal vorzuwirken, ja, und zu sagen, so, hey,
unbedingt.
Ich bekomme da jetzt 40.000 Euro oder 5.000 Euro oder 10.000 Euro oder wie viel auch immer, vielleicht auch mehr, wenn's gut läuft. Ich wünsche es euch allen. Da ist so ein Stück weit für mich die Thematik, ich habe selber mal in der Bank gearbeitet und wenn solche Sachen kamen, wusste ich natürlich, ab gewissen Summen wird erstmal die Transaktion eingespielt ins System, dann wird überprüft, passt das irgendwie zu dem, was der dort macht, und wenn es nicht passt, dann gibt es eine Meldung und dann wird es vielleicht auch erstmal gesperrt. Ich meine, dadurch habe ich vielleicht den Vorteil, dass ich die Abläufe ganz gut kenne, die viele da draußen nicht kennen. Und deswegen werde ich auch nicht müde, es immer wieder anzusprechen und zu sagen, hey Leute, wenn ihr sowas habt, sprecht mit den Leuten darüber und probiert es nachvollziehbar darzulegen, woher die Kohle kommt. Ja, also wenn du natürlich jetzt...
Ja, und gar nicht das verschicken, bevor du nicht die Freigabe
hast. Genau, so. Richtig, ja. Ja, richtig. Also das ist so das, wo ich immer drauf hinweise und sage, Leute, wenn ihr das nicht macht, dann wundert euch nicht, wenn ihr 100.000 Euro schickt und normalerweise eigentlich nur, weiß ich nicht, 2.000 Euro im Monat verdient und sonst kein Geld habt, dass erstmal da natürlich jemand sagt, hey, wie kann das denn sein? Und das lassen wir uns erstmal erklären, bevor wir diese Gelder freigeben, ja. Und du sagst schon richtig, bestenfalls gar nicht losschicken, wenn du nicht weißt, ob du es dort dann rausbekommst. Aber was würdest du da empfehlen? Wie ist so deine gelebte Praxis bisher aus deinen Fällen?
Ja, ich habe meinen Bankbetreuer wirklich erzogen. Ja, das hat sich über Jahre natürlich dann ergeben. Aber im Endeffekt, wenn ich was auscashe, dann verkaufe ich es halt schon mal gegen Euro, ja, auf der Börse. Und dann rufe ich an und sage, so, da würden jetzt x Euro kommen. Mhm. Was benötigst du an Dokumentation? Es ist inzwischen schon eingespielt, ja, weiß ganz genau, was ich brauche. Ja, und dann bitte schriftliche Freigabe per E-Mail, dass das passt. Ja.
Ja.
Und erst wenn ich die habe, schicke ich es dann von der Börse wirklich auf mein Konto.
Ja, okay. Ja, das macht total Sinn, ja. Was würdest du sagen, regulatorisch nach DAC 8 und CAF, was ja jetzt erstmal so die Grundlage legt, was würdest du sagen, was sind noch so nächste große Meilensteine in Sachen Regulierung und Steuertransparenz, gerade was Krypto auch anbelangt? Gibt es da was, was wir oder ich noch nicht sehe?
Also wir werden jetzt sicher mal, das nächste wird wahrscheinlich MiCA 2 sein. Ja, also man hatte schon mit MiCA 2 begonnen, bevor MiCA 1 eigentlich dann auch verabschiedet wurde.
Ja.
Das hat jetzt weniger mit Steuern zu tun, aber ist auch immer so die Grundlage, die du eigentlich brauchst, weil die ganzen Definitionen da drin zuerst mal stehen müssen. Mhm. Zum Beispiel MiCA hat NFTs noch gar nicht drin. Ja, das würde jetzt in MiCA 2 wahrscheinlich nachgerüstet werden, genauso DeFi
ja.
Noch klarer einfach definiert.
Ja.
Und dann wird auch steuergesetzlich immer auf so eine große Regulatorik wie MiCA einfach verwiesen. Ja. Vor allem, wenn es um die Definition geht, was ist denn jetzt genau das?
Ja.
Und dann wird er nachgerüstet, dann hast du DAC 9. Ja, also alles, was in Richtung Steuervollzug geht, auf globaler Ebene, wird wahrscheinlich unter dieser CARF- oder DAC-Richtlinie in den OECD-Staaten weiterlaufen. Und dann hast du diese ganzen Länder-Thematiken. Österreich hat das Steuergesetz schon bekommen. Ich denke mir, dass es wahrscheinlich auch einige Länder geben wird, die jetzt auch wirklich ein Steuergesetz machen. Denn in den meisten Ländern ist es aktuell nur eine Interpretation des Finanzministeriums, wie Krypto zu handhaben ist, aber es ist nicht Gesetz. Wahrscheinlich, wenn eine größere Steuerreform kommt, für Krypto alleine würde ich es nicht machen, aber mitnehmen, wenn man wieder was in Richtung Öko vielleicht macht, ökosoziale Steuerreform oder sowas. Ja. Also mit Regierungswechsel, wo es dann vielleicht einen Shift gibt, auch wirklich parteilich, dass man dann eine Reform macht, eine größere, und Krypto mitnimmt und wirklich ins Gesetz aufnimmt. Ich kenne aktuell kein Beispiel, das irgendwie kurz davor wäre, aber ich denke mir, dass wir in den nächsten 5 Jahren da wahrscheinlich trotzdem auch einige Länder sehen werden, die halt wirklich Kryptosteuergesetz ins Gesetz gießen werden.
Okay. Lass uns mal von dem regulatorischen Thema so ein bisschen switchen zum Thema Unternehmertum. Ich meine, das ist sicherlich für den einen oder anderen auch draußen spannend. Du bist jetzt schon lange gerade auch im Kryptospace Unternehmer. By the way, im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, dass ihr gerade jetzt auch vor kurzem du und dein Mitgründer Entrepreneur of the Year von EY, die machen da immer quasi so eine Auswahl und verleihen dann immer den Preis. Also dazu nochmal Glückwunsch. Und wenn wir dich dann schon mal da haben, wollte ich so ein bisschen Wisdom absaugen. Was würdest du sagen, was sind so die größten Lehren, die du so aus deinen 10 Jahren Unternehmertum mitgenommen hast, gerade auch im Krypto-Space? Und welche Tipps kannst du den neuen Gründern oder jungen Gründern mit auf den Weg geben, gerade in dem Umfeld?
Oh, es waren sehr, sehr viele Lehren. Was die größten? Ich glaube, so das Größte war wirklich, es dauert länger, als man glaubt.
Ja.
Auch im Krypto-Space. Ja, auch wenn Krypto super schnell ist und auch wenn Startup super schnell ist und Krypto-Startup dann vielleicht nochmal schneller ist, unterschätzt nicht, wie lange Sachen dauern. Mhm. Also wir haben es gesehen und vor allem, wenn du dann vielleicht in einen Bärenmarkt reinkommst, dann es zählt sich einfach. Das heißt, das darf man einfach nicht unterschätzen, wie lange das dauert, aber auch, wie lange das es eigentlich dann trocken sein kann und wo man einfach überleben muss und man einfach auch hoffentlich dann genug Reserven auf der Seite hat, dass man durchtauchen kann. Gerade in Krypto, du hast ja den 4-Jahres-Zyklus, mal schauen, ob sich der noch hält, ja, aber nach oben, immer geht's nie nach oben, ja. Das ist sicher so einer der größten Learnings, es dauert länger, es ist einfach so.
Ja.
Plan es ein. Ja, wenn ein Developer sagt, es dauert 2 Wochen, plan einen Monat ein. Ja, wenn der Investor sagt, morgen hast du das Geld, dann rechne damit, dass du das in 2 Monaten hast. Ja. Ja. Das ist einfach so. Ja, und sonst die richtigen Leute heiraten. Ja. Also wir haben oftmals auch in Situationen von großem Wachstum dann gesagt, wir brauchen Leute und schnell, schnell, schnell und haben dann halt jemanden geheiert und gesagt, ja, der passt schon so halbwegs vom Skillset. Mhm. Wir heiern jetzt nur noch Leute, die intrinsisch voll motiviert sind für das Thema Krypto. Also du brauchst einfach diese Culture. Da muss einfach jeder geil drauf sein.
Ja.
Sonst funktioniert das nicht. Du willst gerade in einem jungen Unternehmen, in so einem volatilen Markt, willst du niemanden haben, der halt einen klassischen 9-to-5-Job macht. Ja, das funktioniert nicht. Und das mussten wir hart lernen. Ja, ja. Hat viel Zeit und Ressourcen gekostet. Also das waren sicher so 2 große Learnings und dann halt, ja, durchhalten. Ja, also im Endeffekt, das ist eigentlich so das Wichtigste. Ich glaube, das ist so das, was die erfolgreichen Unternehmer unterscheidet.
Ja.
Von denen, die es nicht sind, ist einfach halt immer wieder aufzustehen und durchzuhalten. Und die nächste Chance kommt bestimmt. Ja, als ich oft gehört habe, ich habe Bitcoin verpasst. Ja, jetzt ist es bei 1.000 verpasst. Jetzt wird 10.000, habe ich verpasst. Das wäre ich im Unternehmertum genauso. Ja, ja, du warst zur rechten Zeit, am rechten Ort. Es kommt immer wieder eine Chance. Ja, und ich kenne auch jetzt wieder super viele Krypto-Unternehmen, die haben vor einem halben Jahr gestartet und gehen voll auf die Decke. Ja. Ja, weil sie halt wieder irgendwas gefunden haben, wo einfach eine Nische ist, wo man sich platzieren kann.
Ja, total. Also das ist tatsächlich ein Thema, wir hatten ja am Anfang kurz darüber gesprochen, da gab es schon Player im Markt, ihr seid reingegangen, jetzt guckt ihr jetzt den Space an. Also klar gibt es einige, die es nicht mehr gibt, die gerade auch diese Durchstrecken nicht überlebt haben, aus verschiedensten Gründen, wo wir gar nicht tiefer drauf eingehen, aber es gibt auch immer wieder komplett neue Companies, die einen komplett anderen Twist einfach aufs Thema haben oder einen USP haben, den andere nicht haben. Und schon haben sie wieder eine Möglichkeit, in den Markt einzutreten. Ja, ich meine, hätte Dacia gesagt, so, oh, es gibt ja schon Autohersteller, ja, dann wären sie wahrscheinlich auch nicht in den Markt gegangen. So, und sie haben halt für sich einen ganz anderen USP am unteren Ende des Automarktes sozusagen gefunden, über halt eine Preisdifferenzierung. Und somit ist es immer die Frage, wie kommst du in den Markt, mit welchem Produkt, mit welchem USP, mit welcher Abgrenzung, und so gibt es immer wieder Möglichkeiten. Es ist nur die Frage, hältst du es lang genug durch, ja, und hast du auch wirklich einen Mehrwert für die Nutzer, ne?
Ja, oder auch wenn so eine neue Technologie kommt, die AI, ja, wenn du das leveraged, du hast halt dann Unternehmen, die sind noch gar nicht so alt,
ja,
3-4 Jahre, aber die haben halt fixe Strukturen aufgebaut. Dass die jetzt so eine innovative Technologie wie AI effizient nutzen kann, ist schwierig. Wenn du jetzt von der grünen Wiese startest und sofort alles so aufbaust, dann hast du da einen Vorsprung. Und das sehe ich jetzt extrem oft, ja, dass halt hier junge Unternehmen mit 3 Leuten das machen, was ältere mit 30 machen, ja, weil sie halt AI von Tag 1 leveragen. Die anderen müssten halt mal Unternehmen abbauen, Infrastruktur umstellen, Operations komplett umstellen. Also so schnell wie jetzt ging es, glaube ich, noch nie.
Ja. Definitiv. Ja, das ist halt auch wieder eine Sache von Education. Wie offen bin ich für die Themen? Wie bohre ich mich in diese Themen rein und wie nutze ich die für mich? Also gibt es ja ganze Companies, die teilweise echt mehrere Millionen machen mit einem Team von 1, 2, 3, 4, 5 Leuten. Also das geht schon. Es ist nur die Frage, findest du die Nische und bist du tief genug in dem AI- und Automatisierungsthema, dass du es auch wirklich gut für dich nutzen kannst? Ja,
absolut.
Sehe ich eh so. Würdest du dich nochmal für das Thema Kryptosteuer als Tool sozusagen als Gründungsidee entscheiden? Oder würdest du sagen so, hey, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen dem und, weiß ich nicht, einem DeFi-Tech-Thema, würde ich vielleicht in eine andere Richtung gehen?
Also Tag heute würde ich jetzt nicht mehr bei Null starten mit dem Steuerthema. Ja, also ich glaube, da schaffst du es einfach nicht mehr.
Ja.
Da sind schon festgefahrene Strukturen, Partnerschaften, Government, da brauchst du eine etablierte Brand, da brauchst du eine Nutzerbasis, damit du da reinkommst, gerade im RegTech-Business halt echt lange Sales-Cycles, lang zu bauen. Das ist als Startup, wenn du jetzt anfängst, auch wenn du gut finanziert bist, super schwierig.
Ja.
Also jetzt würde ich es nicht mehr machen. Ich würde es wieder machen, wenn ich jetzt Zeit reisen könnte.
Ja.
Was ich machen würde, wenn ich jetzt wirklich sage, okay, ich darf das nicht mehr machen, sondern ich müsste was anderes machen, ich glaube, dann wäre es im Gaming-Bereich. Ja, also Web3-Gaming. Ich glaube immer noch, dass es ein super Use-Case ist für Blockchain. Nicht Play-to-Earn, das funktioniert nicht. Ja, aber die Technologie im Hintergrund nutzen halt für Marketplaces und so weiter, also was es jetzt so Steam und Epic Games macht, aber halt dezentral. Also das finde ich immer noch super spannend und wahrscheinlich in die Richtung, also entweder Gaming oder Energy, aber irgendwie mit Blockchain als Technologie im Hintergrund.
Ja. Ja. Ja, da habt ihr ja auch einen Ex-Österreicher sozusagen, den Yatsu mit Animoca, der super, super tief drin ist. Für all diejenigen, die sich in das ganze Web3-Gaming-Thema mal so ein bisschen einhören wollen. Wir hatten vor einigen Monaten mit Yatsu von Animoca Branson Podcast, könnt ihr einfach mal ein bisschen zurückscrollen, da findet ihr den auch über eine Stunde 15, glaube ich, mit ihm gesprochen. Wissen tatsächlich viele gar nicht, dass er Deutsch kann, ja, auch noch nicht mehr so viel Deutsch spricht, aber das war ganz witzig. Ich glaube, wir waren so der zweite Podcast, der mit ihm einen deutschen Podcast aufgenommen hat.
Ja, cool.
Genau, ja, ganz witzig. Wir machen mal zum Abschluss Folgendes. In 5 Jahren ist Krypto Steuer. Beenden Sie diesen Satz.
Immer noch so komplex wie jetzt.
Okay, das war kürzer und knapper, als ich erwartet hätte, aber bringt's, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, ja. Ja, es wird sich zeigen, ne, wie da Finanzämter, Ämter und auch, sagen wir mal, die Politik machen, sich in die Richtung bewegen. Ich kann da sagen, aus dem Gespräch, was ich in Berlin geführt habe, hat derjenige gesagt, wir haben Krypto so gut wie gar nicht auf dem Schirm. Ja, in weiteren Überlegungen, weil da geht es auch um sowas wie Frühstartrente,
Ne?
Da wurde nämlich auch
viel größere Themen.
Ja, genau. Also Frühstartrente, da wurde dann nämlich in diesem Kontext gefragt, hey, ist es denn nicht da möglich, von diesen kleinen Beträgen nicht einen Teil auch den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, auch in Krypto zu allokieren oder Krypto-ETFs oder was auch immer, ja? Und da wurde gesagt, 0% ist die Chance da, dass das passieren wird.
Ja, so wie Schweden. Schweden macht das super. Ja. Schweden, die Pensionsfonds veranlagen ja auch wirklich ein bisschen risikoaffiner und denen geht super. Ja, also da sind wir ein bisschen zu konservativ, würde ich sagen. Aber Krypto, klar, also die bauen sich jetzt schon langsam Expertenteams auf in den einzelnen Bundesländern, wo du wirklich sagst, du hast da so 10 Leute pro Bundesland, die kennen sich wirklich gut aus mit Krypto. Und das sind die Ressourcen, die die bekommen. Ja,
genau.
Da muss es schon größer werden.
Ja, definitiv. Und jetzt wird es halt gerade eher über den Fall gespielt, dass man sagt, hey, wir gucken uns an, wo gibt's denn überhaupt mal Steuergelder wieder einzutreiben, so dass wir uns darüber wiederum Ressourcen finanzieren können und irgendwie begründen können, warum wir das im nächsten Haushalt denn gerne haben wollen würden. Das ist jetzt eher so dieser Top-Down-Ansatz. Aber ja, ich glaube, es bleibt trotzdem, egal wo, in welchem Bereich, viel Education zu tun. Ja, sei es bei den Krypto-Anlegern, Investoren oder sei es bei den Politikern dieser Welt. Von daher, finde ich gut, immer diesen Austausch mit Experten wie dir zu haben und sag an der Stelle schon mal ganz, ganz lieben Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank
für den, ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für den kurzen Ritt durch das Thema. Und gibt's sonst noch irgendetwas, was du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, danke fürs Zuhören. Also super spannend. Ich finde es auch gut, was ihr macht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also Education ist super wichtig und auch die ganzen Events, die ihr veranstaltet, echt immer super professionell. Ich gebe immer dasselbe mit, macht eure Dokumentation. Ja, das ist auch kostenlos. Ja, also kein Blog wird auch nutzen, wirklich. Das kostet nichts, aber ich habe selbst den Pain gehabt und ihr wollt das nicht irgendwie 3-4 Jahre lang aufarbeiten im Nachhinein.
Ja.
Macht das mal, Steuern könnt ihr immer noch später erklären, aber die Dokumentation kann ich jedem ans Herzen legen.
Ja. Jetzt hat der Flo so gesagt, das kostet nichts, ja. Kleiner Disclaimer, irgendwann kostet schon was, ja. Aber der Beginn
ist kostenlos. Natürlich, wenn du die Steuererklärung, dann machen wir es schon. Aber die Dokumentation ist noch kostenlos.
Ja,
genau. Alle Börsen verknüpfen, alle Daten einlesen, die Daten pflegen, das geht. Und ja, wenn ihr dann in 5 Jahren mal verkauft, ja, und ihr wollt einen Nachweis haben, dann natürlich, von irgendwas müssen wir auch leben.
Genau, korrekt, korrekt, richtig, ja. Weil eine NGO waren sie nicht, ja. Und deswegen, nee, passt. Nein, alles gut. Mir ist immer nur wichtig, dass die Erwartungshaltung draußen sauber ist. Und vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Schön, wir sehen uns nicht demnächst in Berlin, aber wahrscheinlich deinen Kollegen, den Fabian.
Genau.
Genau, freue ich mich schon drauf. Und ansonsten würde ich sagen, da draußen bleibt neugierig, bleibt gespannt und schaltet immer den Kopf ein, wenn Dinge zu gut sind. Um wahr zu sein, sind sie meistens nicht gut. Also in dem Sinne, bleibt neugierig und bullisch, wie immer. Also bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.